Ja, meine Stimme ist nicht so laut. Ja. Kurze Frage noch mit dem, habt ihr die Folien auf von der Predigt? Genau, also sehr cool, ich freue mich auch sehr. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil ich predige sonst nicht ganz vor so vielen Leuten. Das ist das eine. Und das zweite ist, wieso ich nervös bin, ist der Simon, war ja eine Zeit lang hier, als er in Esslingen studiert hat bei euch in der Gemeinde. Und ich glaube, er hat ein ziemlich gutes Bild hinterlassen und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zerstöre heute Morgen. Ja, und das ist für mich deswegen auch eine besondere Ehre, hier zu sein, weil wir als Vineyard-Bewegung, wo wir ja Teil davon sind, also unsere Wurzeln, die liegen ja sozusagen in euren Wurzeln. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen mit Geschichte auskennt und mit Gemeindegeschichte auskennt und so. Aber im Grunde die ersten Vineyard-Gemeinden waren Calvary Chapels. Es waren drei Gemeinden. Die waren dann irgendwie so ein bisschen zu sehr Holy Spirit-mäßig unterwegs. Und dann ist daraus eine neue Bewegung entstanden, die dann Vineyard hieß, die John Wimber dann übernommen hat. Also die eigentliche Gründung der Vineyard ist also eigentlich in der Calvary Chapel. Und wir waren mit John Bowie schon einige Male unterwegs in Calvary Chapels. Also wir waren in Herborn, in Siegen, in Kaiserslautern, in Düsseldorf, in Sinsheim waren wir schon dreimal. Das ist schon so eine zweite Heimat für uns geworden. Und ich fühle mich da einfach sehr, sehr verbunden mit euch, möglicherweise wegen den Wurzeln. Und dann gab es da, glaube ich, noch so eine Band, die hieß Love Song. Vielleicht kann sich jemand daran erinnern. Ich glaube, das war so eine der ersten christlichen Rockbands. Ich bin christlich sozialisiert, in eher pietistischen Kreisen und da war das eine große Revolution. Das war meine erste Scheibe und die konnte ich zu Hause nur dann hören, wenn meine Eltern nicht da waren. Und das ist alles Calvary Chapel, also ich habe ein unglaubliches Erbe und ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für das, was ihr habt. Und was ich auch sehr lieb, soweit ich einfach Calvary Chapel kenne, ist, dass ihr das Wort Gottes liebt. Und es geht mir genauso. Also ich liebe das Wort Gottes. Je älter ich werde, je länger ich mit Gott unterwegs bin, denke ich, wow, ja, brauchst du eigentlich noch Bücher? Ja, es braucht schon noch Bücher, ist gut. Aber ich komme immer wieder zurück einfach in die Bibel selbst. Also zur Bibel selbst. Und heute Morgen auch bei dem Thema, wenn es um Pfingsten geht. Jeder, der Gemeinde leitet oder Gemeinde gründet oder so, der muss das ja zutiefst lieben eigentlich, also so diese Apostelgeschichte 2. Und viele Menschen sagen, wow, wäre das klasse, wieder zurückzukommen in Apostelgeschichte 2 sozusagen, das, was die dort erlebt haben, so wie die erste Gemeinde war und all diese Dinge. Und ja, da liegt tatsächlich ein ganz, ganz großer Schatz drin. Genau, jetzt noch mal kurz, ich habe es nicht ganz verstanden, kann ich hier irgendwie was aktivieren oder? Am Screen ist das jetzt gerade noch auf Black. Okay, genau. Wer eine Bibel dabei hat, Apostelgeschichte 2, wir gehen da rein. Es gibt dann natürlich noch sozusagen die Story davor, diese Wiederkunft, diese Begegnung mit Jesus. Aber ich möchte reingehen, und zwar, was ich euch heute mitgeben will, ich möchte euch heute mitgeben, falls ihr es noch nicht habt, ich möchte euch eine Leidenschaft für Gemeinde mitgeben, ich möchte euch eine Begeisterung für Gemeinde mitgeben, weil nämlich damals hat Gemeinde begonnen, das war der Start der Gemeinde, das war der Start einer, ich habe es einfach genannt, einer Erfolgsgeschichte. Und wir schauen uns das noch ein bisschen an. Erstmal Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also hier erstmal diese kraftvolle Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wer von euch weiß, dass wir als Christen ohne den Heiligen Geist ziemlich nackt dastehen und ziemlich alt aussehen? Ohne den Geist Gottes in uns können wir nicht den Vater im Himmel auf dieser Welt repräsentieren, weil der Geist Gottes uns den Vater nämlich offenbart. Dann weiter von Vers 14 bis 21. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken, das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen 100 Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das, was Petrus dort gesagt hat, das ist so unglaublich kraftvoll. Da könnte man, glaube ich, ein ganzes Jahr drüber predigen, was da alles drin steckt. Und ich finde es absolut faszinierend, wenn ich die Bibel anschaue, von Anfang bis Ende, diese Geschichte, die Gott mit den Menschen geht. Viele Menschen empfinden ja einen Bruch zwischen Altem und Neuem Testament. Aber wenn man Gott ein bisschen kennenlernt und weiß, wie er tickt, dann sieht man, dass es ist wirklich derselbe Gott. Es ist von Anfang an dieses Ringen Gottes um die Beziehung zu den Menschen. Gott liebt uns Menschen. Und ein großes, vielleicht das größte Problem der Menschheit ist, dass sie nicht glauben will oder kann, dass dieser Vater im Himmel ein guter Gott ist. Im Moment gibt es eine Art, eine Welle, und ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt so eine Welle einer neuen Offenbarung von Gott, diese so Songs wie Good, Good Father zum Beispiel. Und das eine ist, das zu wissen im Kopf. Und das andere ist, das in seinem Herzen zu tragen und in diesen täglichen Erlebnissen und Erfahrungen auch wirklich auszuleben. Die Geschichten, die der John erzählt hat. Dann, wenn der Laden nicht so gut läuft. Dann, wenn die Probleme kommen. Dann, wenn es schwierig wird. Und große, also geistliche Persönlichkeiten, die mich beeindrucken, das sind meistens Menschen, die es durch super schwere Zeiten gegangen sind und deren Glaube daran, dass Gott gut ist, gewachsen ist in diesen schwierigen Zeiten. Würde die Menschheit glauben, dass Gott ein guter Vater ist, dann würde sie ihn suchen und sie würde nach seinen Prinzipien und Geboten leben. Weil nämlich die Gebote Gottes gut sind. Und ich liebe diese Psalmen, wo vor allem der David ist es, der davon schwärmt, von den Gesetzen. Ich sinne Tag und Nacht drüber nach. Ich bin begeistert davon. Und so früher aus meiner christlichen, eher gesetzlichen Sozialisierung habe ich gedacht, naja, wie hat er das geschafft? Für mich waren die Gesetze eigentlich eher schwierig. Ich stand immer unter Druck, habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich nicht evangelisiert habe. Und je mehr ich diesen Gott kennenlerne, desto mehr merke ich, wie großartig das ist, was er hat für uns. Diese Gebote, diese Prinzipien, die er hat. Sein Wesen. Es gibt nichts Besseres für diese Menschheit als diesen Gott. Und es gibt nichts Besseres für uns, für jeden Einzelnen von uns, als ihm wirklich treu und kompromisslos und radikal nachzufolgen und seinen Wille zu tun in all unserer Schwachheit, die wir haben, aber mit unserem ganzen Herzen und unserem ganzen Sein. Es gibt nichts Besseres. Und ich finde es klasse, wie das schon prophezeit wurde dann im Alten Testament, so ich glaube 400-500 Jahre vorher, was dann passiert ist. Und manchmal nehmen wir diese Stelle, diese Ausgießung des Geistes auf die Zukunft oder vielleicht auf die Endzeit. Aber Petrus spricht hier ganz klar, das, was ihr hier seht an Pfingsten, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist genau das, was dort prophezeit worden ist. Das heißt, wir leben mitten in dem drin, was dort beschrieben ist. Und da steht, in diesen Tagen werde ich meinen Geist über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Ich werde Wunder oben am Himmel tun, Zeichen unten auf der Erde. Und ich bin hungrig danach, wirklich diese Zeichen und diese Wunder zu sehen, die Gott tut. Ich will das Reich Gottes kommen sehen in all seiner Pracht, soweit es uns auf dieser Welt hier möglich ist, quasi unter dem Sündenfall leidenden Welt. Aber ich möchte das Maximale sehen. Und ich wünsche mir, dass es für euch so eine Herzensleidenschaft ist in eurem Herzen. Ein Wunsch, eine Sehnsucht danach, dass das Reich Gottes hier in Stuttgart ausbricht und sich verbreitet. Und zwar in allen Bereichen. Wir sind hier im Kino, im Bereich der Kunst, im Bereich der Firmen, im Bereich der Politik, überall. Ich möchte einfach sehen, dass das Reich Gottes, dass es reinbricht. Und damit es reinbrechen kann, da braucht es dich und mich. Wir sind diejenigen, die das Reich Gottes in diese Welt bringen. Gott hat es uns zugetraut und zugemutet, sozusagen, zu sagen, ich berufe dich dazu, mein Königreich in diese Welt reinzubringen. Und unser Freund und langjähriger Begleiter, also wir haben ähnlich wie ihr 1999 unsere Gemeinde gegründet und seitdem sind wir mit Reinhard Rehberg unterwegs, er leitet die Vineyard Speyer, ist auch in der Vineyard Dachleitung. Und wenn man Gemeinde leitet, dann gibt es so diese Ups und Downs. Und wenn man dann die Downs hat, dann hat Reinhard dann so schön gesagt, dann hat er zu Gott schon gesagt, hey Gott, ich glaube, du hast mich überschätzt. Das Gute ist aber, dass Gott schon weiß, was er tut. aber er gebraucht uns dazu. Okay, lass uns weitergehen. Dann, Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Alle, die vom Herrn und vom Gott berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf. Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an und unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz, teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das ist sozusagen die Lieblingsstelle jedes Gemeindegründers und Gemeindeleiters. Das könnte man sich so praktisch permanent inhalieren. Und dann sagen, Gott, bitte gib mir da eine Impartation davon. Ich hätte es gern, ich möchte es gern sehen. Und tatsächlich liegt da sowas großartig. Wenn ich allein das lese, dann bin ich fasziniert und begeistert von Gemeinde. Also sie kamen regelmäßig zusammen. Schwierig in unserem Busy Life, gell? Also wir leben ja auf dem Land, wir haben hinten grüne Wiese mit Kühen. Die sind in der Regel relativ gechillt. Manchmal blögen sie irgendwie so mitten in der Nacht. Aber ansonsten haben wir so gesehen ein relativ ruhiges Leben. Ihr seid hier ja, in Stuttgart, da geht ein bisschen anders die Post ab, wie in Kupfer. Aber trotz alledem, wir haben alle diese schönen Geräte hier, die uns davon abhalten, zur Ruhe zu kommen. Der Superburner ist WhatsApp. Piep, 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 piep. Die Menschen dort haben sich die Zeit genommen, regelmäßig zusammenzukommen. Und die Frage, die sich vor uns auch stellt, ist, gerade wenn wir Gemeinde im 21. Jahrhundert in Deutschland leben, ist Gemeinde für uns ein Programm? Ich gehe zur Gemeinde, jetzt habt ihr kein eigenes Gemeindegebäude, viele sagen, aber ich gehe zur Kirche, was sie meinen, ist, sie gehen zu diesem Gebäude. Oder geht es in Gemeinde um Familie? Um Beziehung, um Begegnung mit Menschen und Begegnung mit Gott. Und ich glaube speziell, wir Deutsche sind so ein bisschen programmatisch strukturiert drauf. Wir mögen es immer gut getaktet, also zumindest die meisten. Manche bräuchten es ein bisschen mehr getaktet. Aber dieses regelmäßig Zusammenkommen und Teilen, für mich stellt sich so die Frage, wie sieht es heute aus? Für uns, für euch hier. Wie kann dieses geistliche Leben, das sie gemeinsam hatten, wie kann das heute aussehen? Ich bin selber noch am Entdecken. Was heißt es, seinen Besitz zu teilen? Es muss nicht zwangsläufig heißen, dass ich mein Häuschen verkaufe, dass ich mein Auto verkaufe oder sonst irgendwie was. Aber haben wir einen Blick dafür, eine Sicht dafür, für die Menschen in der Church, aber auch außerhalb der Church, die wirklich in Not sind? Ist da eine Barmherzigkeit da, ein Herz dafür da? Und ich glaube, dann können wir das entdecken, wie das heute aussieht. Sie beten täglich, trafen sich zum Abendmahl. Bisschen schwierig bei unserem Terminkalender, gell? Aber ich glaube, wir können Wege finden, wie das heute funktionieren kann. Ihr seid wahrscheinlich in Stuttgart so ein bisschen, wo ihr herkommt, wahrscheinlich gut verbreitet, schätze ich jetzt mal irgendwie rundherum. Aber findet Wege, wie ihr diese Beziehung leben könnt, weil wir uns einfach gegenseitig brauchen. Also ich bin unvollkommen, ich bin unvollständig. Ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, die ziemlich genau die Lücke ausfüllt, die ich habe. Und umgekehrt auch. Aber wir brauchen uns einfach als Family, als Church Family. Wir brauchen einander. Jeder von euch hat dem anderen was zu geben. Jeder von euch hat von Gott was bekommen, was der andere braucht. Ein Einzelkämpfertum als Christ kann nicht gut gehen. Du wirst früher oder später irgendeine Irrlehre auflegen. Wir brauchen die Korrektur. Wir brauchen die Ermutigung gegenseitig. Wir brauchen uns einfach einander. Und das ist schon großartig, wie das beschrieben ist. Sie haben gemeinsam gegessen und da ging es fröhlich zu. Finde ich auch gut. Also Essen ist gut. Also wie man hört, ich bin ja Schwabe, ich komme ursprünglich aus Ludwigsburg, sonst hat es nach Schwäbisch Hall verschlagen, das sind übrigens keine Schwaben, also für alle, die dachten, das wären Schwaben, weil Schwäbisch Hall heißt, geht nie nach Schwäbisch Hall und sagt zu denen, sie wären Schwaben. Das mögen sie gar nicht. Das ist Hohenlohe. Und was ich auch total klasse finde, ist, da steht drin, sie waren angesehen bei den Menschen. Wow. So wie ich sozialisiert war, war immer das Leiden vor Jesus, hieß irgendwie dumm dazustehen. Und hier steht, sie waren angesehen. Und ich glaube, sie waren deswegen angesehen, weil die Früchte des Heiligen Geistes in ihrem Leben sichtbar waren. Und weil die Menschen fasziniert waren, wie diese Gemeinschaft gelebt hat. Und das Reich Gottes durch sie sichtbar geworden ist. Allein diese Stelle, wo beschrieben wird, wie die Gemeinde gelebt hat, ich glaube, also ich könnte einen ganzen Monat zumindest mal drüber predigen. Und diese Gemeinde, das ist echt eine Erfolgsgeschichte. Diese Bewegung ist 2000 plus Jahre alt. Es gab noch nie so viele Christen, also die Christen, die im Moment, so viele Christen, wie im Moment leben, das gab es in der ganzen Zeit zusammenrechnet, gab es das nicht. Es gibt Riesenerweckungen in China, Indien, Pakistan, Südamerika, ein Teil von Afrika. China wird demnächst die größte christliche Nation dieser Welt sein. Ich denke, das ist manchmal hilfreich, wenn wir so in unserem gesettelten Deutschland sitzen, die Statistiken hören, dass die Kirchenbesucherzahlen eher zurückgehen als zunehmen. Wenn Gemeinden wachsen, wir dann hören, dass die vor allem durch Transferwachstum zustande kommen, also dass Christen von der einen Gemeinde in die andere gehen. Also dass es relativ wenige Bekehrungen gibt, Gott sei Dank gibt es welche. Aber wenn man es weltweit betrachtet, dann ist Gott gewaltig dabei, sein Reich auszubreiten. Gewaltig. Und wir brauchen das manchmal, ich brauche es manchmal, diesen Blick zu haben, weil wenn ich manchmal in Deutschland denke und in meinem Gemeindealltag, in diesen Details und dann einfach zu sehen, hey Gott, es ist gewaltig dabei, seine Gemeinde zu bauen. Ganz viele Bewegungen, die wir heute kennen aus dem sozialen Bereich und aus dem ökologischen Bereich, wurden von Christen gegründet. Ganz, ganz viel von dem, was man jetzt irgendwie keine Ahnung, die humanistische Ecke oder sonst irgendwie stecken würde. Ganz, ganz viele von diesen Bewegungen sind entstanden durch Christen. Und viele, 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 viele Millionen von Menschen haben dieses überfließende Leben kennengelernt seit dieser Zeit von der Apostelgeschichte, das Jesus in Johannes 10,10 verheißt. Das ist eine großartige Geschichte. Aber dann denkt vielleicht der eine oder andere von euch, naja, schon gut, aber ich komme da erst aus einer Gemeinde, da hat es irgendwie ziemlich Knatsch gegeben, da haben wir ziemlich Stress gehabt, bin ziemlich verletzt worden, es war nicht gut. Andere denken natürlich auch an die Vergangenheit, an die negativen Ausprägungen der Kirchengeschichte. Ja, die gab es definitiv, leider. Missbrauch in unterschiedlichster Form. Heute ist es so, dass es ganz, ganz viele Leiter gibt, die am Rande des Burnouts sind oder unter Burnout leiden. Eben diese sinkenden Zahlen von Gemeindemitgliedern, von Kirchenmitgliedern. Aber Gemeinde ist einfach so unvollkommen, wie jeder von Einzelnen von uns es ist. Also es ist einfach so, wenn es gibt nicht die perfekte Gemeinde, aber es gibt diesen perfekten Vater im Himmel. Und er ist der Einzige, der perfekt ist und der auch perfekt sein darf. In dem Sinne also. Aber was wir sehen wollen, ist, dass wir diesen Vater im Himmel maximal repräsentieren, dieser Menschheit, die so schreit danach. Die Menschheit schreit im Grunde genommen, der tiefste Schrei der Menschen ist, nach diesem Vater im Himmel kennenzulernen. Das ist der tiefste Schrei der Menschen. Und wenn man so will, die wichtigste und zentrale Aufgabe oder das Anliegen von Gemeinde ist letztlich, den Vater im Himmel zu repräsentieren in dieser Welt. Also wenn ihr alles zusammendampft, um was geht es denn eigentlich bei Gemeinde, dann habt ihr da super geniale Technik. Yeah, liebe ich. Es gibt gute Programme, ihr macht irgendwas für Kids, ihr macht was für Teens, ihr macht was für Senioren und so. Aber wenn ihr alles zusammendampft, wenn ihr es mal kondensiert, warum braucht es Gemeinde? Gemeinde braucht es, damit der Vater im Himmel und sein Wesen und sein Herz in dieser Welt repräsentiert wird. Und du als Nachfolger von Jesus, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du alles zusammendampfst, geht es darum, dass dein Leben den Vater im Himmel dieser verlorenen Welt repräsentiert. Damit die Menschen eine Begegnung mit dem Vater haben. Das ist unser Job. Wenn man alles zusammenfasst. Wir haben Freunde in England, das ist unsere Tochter. Also wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob sie vorhin vorgestellt wurden, noch zwei Töchter noch. Also die zwei Söhne, die habt ihr gesehen. Und da haben wir noch zwei Töchter. Die eine ist da, die Tabitha. Die andere ist gerade in England. Wir haben da eine Partnergemeinde. Und da haben wir eine ganze Menge davon gelernt, auch von dem, was Gemeinde ist. Und die haben das so schön illustriert. Und später habe ich festgestellt, in der Vineyard gibt es ja auch schon lange dieses Bild. Da gibt es das Vineyard-Männchen. Und dort werden vier zentrale Bereiche von Gemeinde dargestellt. Ich habe jetzt leider nicht das als Bild. Ja, ist gut, ist alles gut, genau. Gemeinde ist zum einen Familie, das habe ich vorhin schon gesagt. Wir sind eine geistliche Familie. Meine Eltern, die haben, dort wurde noch immer Bruder so und so und Schwester so und so gesagt. Und da wir in unserer Generation ja also ziemlich alles besser gewusst haben, haben wir das natürlich abgeschafft. Weil das hat ja so furchtbar religiös geklungen. Ich sage jetzt noch nicht Bruder oder Schwester in der Gemeinde, aber ich entdecke wieder neu. Ich fange an zu verstehen, wieso die das gemacht haben. Weil wenn wir Familie sind, wenn wir als Gemeinde, als Familie unterwegs sind, dann ist es mein Bruder und es ist meine Schwester. Also es geht darum, Gemeinde ist Familie. Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Also Menschen, wenn Menschen in Gemeinde kommen, diesen Jesus kennenlernen, den Heiligen Geist erleben, den Vater kennenlernen, immer dort, wo Gott kommt, dort kommt Heilung mit sozusagen. Auch wenn wir das nicht immer sofort irgendwie so erleben, aber Gott bringt Heilung und Versöhnung. Also Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Dann ist Gemeinde auch ein Trainingszentrum. Wir bevollmächtigen Menschen, damit wir sie dann letztlich aussenden, beziehungsweise wir als Gemeinde das Reich Gottes in die Welt bringen. Und dann ist Gemeinde auch noch eine Armee. Wir kämpfen gemeinsam. Und unser Gründer John Wimber hat so etwas Schönes gesagt. Er hat gesagt, viele Christen meinen, sie wären auf einem Ausflugsdampfer, aber sie sind eigentlich auf einem Kriegsschiff. Und es braucht alles, es braucht diese vier Dinge in Gemeinde. Es braucht das Family-Sein, Beziehung leben. Ich denke, einer der größten Defizite und immer dann, wenn auch irgendwie Konflikte entstehen, ist, weil das Vertrauen fehlt. Weil Beziehung nicht in der Tiefe vorhanden ist, wie es da sein könnte. Dann eben dieser Ort der Heilung. Menschen kommen, sie werden geheilt an ihrer Seele, in ihrem Geist, in ihrer Beziehung zum Vater, in ihrer Beziehung zu anderen Menschen. Wir trainieren und bevollmächtigen Menschen und wir sind als Armee unterwegs, um das Königreich Gottes in diese Welt zu tragen. Und ich glaube, gerade wir in der westlichen Welt, ich glaube, wir müssen das wieder neu uns irgendwie wie verinnerlichen. Weil es ist so einfach und es geht so schnell, dass man irgendwie so ein lazy Christsein lebt. Weil uns geht es ja gut. Also den meisten von uns geht es ja richtig gut. Und es gibt in der Geschichte der Kirche gibt's immer, es gibt verschiedene Phasen. Geht es den Menschen furchtbar schlecht, dann sind sie sehr jenseitsorientiert. Dann sagen sie, Jesus, bitte komm, und zwar gleich. Weil die Peitschen auf meinem Rücken, die schmerzen so sehr, bitte nimm mich gleich weg oder komm einfach. Dieser Ruf, Jesus kommt bald, der hat übrigens ja schon in der Apostelgeschichte da ganz am Anfang angefangen. Also die haben das schon erwartet. Und dann auf der anderen Ende der Skala, das sind wir in der westlichen Welt. Wir haben unser Häuschen, wir haben fließend warm Wasser, wir haben unser warmes Bett. Die meisten haben einen Job, uns geht es irgendwie gut. Dann denken wir, lieber Jesus, bitte komm doch erst irgendwie in 20 Jahren, weil mir geht es gerade so gut. Und ich glaube, dass wir beides brauchen. Wir müssen das hier und jetzt genießen, in dem Hier und Jetzt leben, weil Gott uns jetzt gebraucht, das Reich Gottes in die Welt zu bringen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch diese Sehnsucht danach, dass Jesus wiederkommt. Weil ich sehe, wenn ich die Kirchengeschichte anschaue, jede Erweckung, über das Wort Erweckung kann man sich jetzt irgendwie, das muss man erstmal ein bisschen definieren, aber immer dort, wo großartige Dinge geschehen sind im Reich Gottes, hat es was damit zu tun gehabt, dass die Menschen hungrig danach waren, dass Jesus wiederkommt. Dieser Ruf danach, Jesus kommt bald, der war oft verbunden mit dem, was wir Erweckung nennen. Und deswegen brauchen wir beides. Genau. Die Menschen in Deutschland und die Menschen in Stuttgart und Umgebung, die brauchen nichts mehr als Jesus, als Erlöser. Die brauchen nichts mehr als eine Beziehung zu diesem Vater im Himmel. Die brauchen nichts mehr als eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Manchmal macht es Gott direkt, in der Regel macht es durch uns Menschen. Wir haben den Auftrag, in die Welt zu gehen, Menschen zu Jünger machen, das Evangelium zu predigen. Und das gilt für jeden von uns. Jeder von uns ist ein Beauftragter von Jesus. Und es gilt für euch als Gemeinde. Und ich wünsche mir sehr, ich kenne euch jetzt ja gar nicht, das ist manchmal ein bisschen einfacher, kann man Sachen raushauen, die kann einem niemand übel nehmen. Aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass ihr A, Gemeinde liebt und damit meine ich auch den gesamten Leib. John Wimber hat immer so schön gesagt, die Vineyard ist nur ein Gemüse in der Gemüsesuppe Gottes und vielleicht noch nicht mal das Beste. Und ich weiß, ich garantiere, dass es hier Menschen gibt, die von Gemeinde enttäuscht sind. Aus vorigen Gemeinden oder vielleicht auch von hier. Weil auch diese Gemeinde vermutlich nicht perfekt ist. Aber ich möchte euch ermutigen dazu, neu euren Glauben zu aktivieren und eure Liebe zu aktivieren an der Stelle für das, was Gemeinde ist. Bill Hybels hat es so schön gesagt, dass Gemeinde die Hoffnung für diese Welt ist. Im Grunde meint er dadurch natürlich, Jesus ist die Hoffnung für die Welt, aber durch die Gemeinde kommt es. Aber das ist definitiv so. Du und ich, wir sind Hoffnungsträger für diese Welt, die sich sehnt nach einer Begegnung mit dem Vater im Himmel. Und anfangen tut es mit mir, mit der Beziehung, die ich zum Vater habe. Ich kann nur das geben, was ich habe. Und wenn ich nicht eine tiefe Beziehung zum Vater habe, dann kann ich das auch weitergeben. Und dann wird er mich verändern und dann werde ich ihn widerspiegeln. Ja, und ich segne euch einfach damit, dass ihr eine Gemeinde seid, die einen Unterschied macht in dieser Stadt. Dass du ein Mensch bist, der einen Unterschied macht. In deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, wo die Menschen wirklich den Vater im Himmel in dir sehen. Sie dich anschauen und sagen, oh wow, so ist Gott. Den möchte ich auch kennenlernen. Amen.